Ich lese jetzt aus der Bibel, dem Buch Römer, das Kapitel 8, die Verse 16 bis 23 und 28. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Schicksal dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.
Ja. Guten Morgen, jawohl. Mein Name ist Aaron Köhler, ich bin auch Pastor hier von mittendrin und ich habe zwei kleine Söhne und deswegen ist mein Leben immer wieder spannend und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen am Anfang dieser Predigt in eine kleine Begebenheit, die uns passiert ist, und zwar war das am Tag vor unserer Abreise in unseren Urlaub nach Dänemark, Ende Juli. Wir waren schon so ein bisschen gestresst, alles irgendwie fertig machen, und die Idee war dann abends die Kinder zeitig ins Bett zu legen und dann nachts zu wecken und dann loszudüsen. Und ja, dann haben wir gesagt, wir machen Abendessen ganz schnell. Meine Frau hat extra noch ein bisschen Grießbrei für unseren Kleinsten, der da hinten sitzt, Grießbrei gekocht, in die Schüssel gemacht, auf den Tisch gestellt, und dann wollten wir essen. Nehmen halt den Kleinen, setzen den in das Stühlchen rein. Und ehe wir uns versahen oder versehen haben, natürlich, er tunkt mit seinen Fingern richtig in den schönen heißen Grießbrei rein. Und dann war so ein Moment von, alle gucken sich an. Und dann ging auf einmal vom einen Schlag auf den nächsten ein Schreien los, wie wir es bis jetzt noch nicht so oft erlebt haben. Und der hat sich wirklich nicht mehr eingekriegt. Also die ganze Zeit geschrien, dann haben wir es wieder unterm Wasserhahn gehalten und dann schien es aufgehört zu haben. Und dann ging es aber wieder weiter, sobald er den Finger ein bisschen bewegt hat. Dann haben wir geguckt, es sah ein bisschen rot aus. Es war auch eine Mini-Blase, war wahrscheinlich. Aber es war so schlimm und so dramatisch. Und wir haben ihn dann irgendwie zum Schlafen gekriegt. Er hat dann ein Zäpfchen bekommen und ist dann völlig erschöpft und urlaubsreif eingeschlafen. Und wir waren auch fix und fertig. Und ja, wir haben alles noch gut geschafft. Am nächsten Tag war echt witzig. Der hat gar nichts mehr davon irgendwie gemerkt. Oder es war mit den Fingern alles gut, völlig in Ordnung. Also so schlimm kann es tatsächlich nicht gewesen sein. Aber diese erste Leiterfahrung im Leben von diesem kleinen Mann, die war so überwältigend wahrscheinlich für ihn, dass da gar nichts mehr ging. Und warum erzähle ich das? Ich glaube, mein Sohn teilt oder hat da etwas geteilt mit etwas, was wir eigentlich alle vielleicht schon durchgemacht haben oder vielleicht noch durchmachen werden, vielleicht nicht mit Grießbrei. Aber ich denke, ihr habt in eurem Leben auch Situationen, wo ihr sagen würdet, Mensch, da habe ich etwas durchlebt, wo ich sagen muss, pff, das war alles andere als schön, als einfach. Wir haben vielleicht schon gelitten, wir werden an manchen Stellen in unserem Leben leiden. Und das ist aber sicher, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo wir merken, oh, da habe ich die Dinge nicht im Griff, als ich gerade dabei war, die Predigt vorzubereiten, habe ich von einer Freundin die Nachricht bekommen, dass sie Krebs hat. Und auf einmal wird all das, wo man dann darüber nachdenkt, über dieses Thema, plötzlich von einem Moment auf den nächsten so existenziell. Und vielleicht sitzt man gerade hier und denkt sich, ja, so schlimm ist gerade alles okay, Corona, ja, stresst mich aber zurzeit noch nicht ganz so. Und trotzdem, glaube ich, kann es manchmal so schnell gehen, dass wir merken, wir sind an Punkten angelangt, wo wir manchmal nicht mehr wissen, wie gehen wir jetzt gut damit um. Und wo sich dann auch manchmal diese Frage stellt, ja, wo ist eigentlich Gott in dieser Situation? Und wie können wir gut dann das Leben gestalten, dass es weitergehen kann? Und ich möchte gerne so ein paar Gedanken aus diesem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, mit euch gerne anschauen. Ich gebe zu, das war ein bisschen ein komplizierter Text, aber ich glaube, dass da ein paar ganz wertvolle Gedanken darüber drinstecken, die uns vielleicht auch helfen können, gut mit Leid, mit Herausforderungen in unserem Leben umzugehen. Und ich möchte es tun in drei Gedanken. Und zwar der erste Gedanke ist eine besondere Sichtweise auf Leid. Das zweite, die einzigartigen Ressourcen im Leid. Und das dritte, Gott finden mitten im Leid. Also eine ganz besondere Sicht auf Leid, einzigartige Ressourcen und wie wir vielleicht auch Gott mitten im Leid finden können. Das erste, diese besondere Sicht auf Leid. Das Thema lautet ja, wo ist Gott in all dem Leid? Und wenn du dir die Frage auch schon mal gestellt hast, dann steckt eigentlich hinter dieser Frage bereits schon ein Gedanke drin, nämlich, dass du und ich eigentlich sagen würden, so wie das ist, sollte es eigentlich nicht sein. Es ist nicht richtig, was da gerade passiert. Da steckt sozusagen schon hinter dieser Frage eine Art Analyse drin. Leid ist nicht normal. Und wenn wir jetzt in diesen Text hineinschauen, ihr könnt gerne nochmal euer Programmheft hernehmen und da reinschauen, da steht zum Beispiel in Vers 20, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, oder Vers 22 steht, dass die gesamte Schöpfung seufzt, jetzt noch unter ihrem Zustand, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die ganze Schöpfung seufzt oder stöhnt oder leidet. Und Paulus würde sagen, diese Welt, die seufzt. Also hier stimmt was nicht. Jeder Tod und jedes Leid ist eigentlich irgendwie nicht richtig. Und die Menschen, die das spüren, die haben sozusagen recht, hier stimmt etwas nicht. Also hinter unserem Protest steht eigentlich die Frage oder die Intuition, dass eigentlich sind wir doch für eine Welt gemacht, wo es das nicht gibt. Und ich war mit meinem Sohn gerade auf dem Weg zum Kindergarten, das ist diesmal der Ältere, und da haben wir vor der Tür haben wir eine tote Meise gesehen, und dann hat er das gesehen und das war natürlich für ihn gleich ein Schock, ja, so, warum ist das so, und wir haben darüber geredet und dann kam er irgendwie auf die Idee und sagte, kann eigentlich, wir haben dann über Tierärzte geredet und dann hat er gesagt, kann ein Tierarzt einen Löwen wieder lebendig machen? So interessant, wie kommt er jetzt auf diese Frage? Kann ein Tierarzt den Löwen wieder lebendig machen? Und meine Antwort war, ja, also wenn er noch nicht tot ist, dann kann der Tierarzt schon Medizin geben und ihm wieder helfen, aber wenn er tot ist, dann wird es schwierig. Und dann sagt er, weißt du was, Papa, das ist blöd. Und ich dachte, ja, eigentlich drückt es das eigentlich so ähnlich aus, wie Paulus das hier sagen würde. Also wenn wir die Frage stellen, wo ist Gott in dem Leid, dann spüren wir eigentlich instinktiv, es sollte irgendwie anders sein. Es sollte nicht so sein. Ja, warum? Was steckt hinter dieser Intuition? Und Paulus, der Schreiber von diesem Text, würde sagen, es hat mit etwas zu tun, wie diese Welt gedacht ist. Und zwar verwendet er hier diesen Begriff Schöpfung. Und mit diesem Wort Schöpfung poppt eigentlich, als er das so schreibt, bei den Hörern, die das damals gehört haben, sofort etwas hoch. Nämlich, dass sie sich daran erinnern, Mensch, Schöpfung in der Bibel, ganz am Anfang, da steht ja auch etwas davon berichtet, dass diese Welt nicht einfach so da ist, sondern dass diese Welt eigentlich ursprünglich gedacht war und gemacht war ohne Schmerz und ohne Leid. richtig gut. Aber in diesem Wort steckt auch drin, dass diese Welt aus den Fugen geraten ist. Also es war nicht immer so. Und eigentlich sind wir nicht dafür gemacht. Aber diese Welt ist aus den Fugen geraten und sie ist nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollte. Warum? Weil wir Menschen gesagt haben, wir wollen unabhängig von Gott leben und haben uns von ihm weggedreht. Das ist die christliche Idee. Da gibt es also einen Bruch und deswegen ist es nicht mehr so wie am Anfang. Aber in diesem Wort steckt auch drin, dass etwas geschaffen wurde von Gott und dass Gott verspricht, dass er das wieder besser machen wird. Dass es eine neue Schöpfung sozusagen gibt, ein Leben ohne Schmerz und ohne Leid. Und diese besondere Sicht der Christen auf die Welt und auf Leid war ganz am Anfang, als diese christliche Idee hochgeploppt ist, total revolutionär. Das hat die Leute umgehauen, so einen Umgang zu haben mit Leid. Warum? Ich würde gerne ganz kurz mal so einen Schlenker machen. Wie haben verschiedene Kulturen die Frage nach Leid beantwortet? Da haben wir zum Beispiel die Buddhisten oder so die östlichen Religionen, die allgemein sagen, Leid ist eigentlich eine Illusion. Also alles ist irgendwie eins. Wenn jemand stirbt, dann kommt er wieder zurück in den Fluss des Seins. Und wir werden wieder Teil des Universums. Das heißt also, eigentlich gibt es gar nicht Leid so richtig. Es ist eher eine Illusion. Das ist eine Idee, die ganz stark im Buddhismus drin steckt. Dann gibt es die sogenannten Karma-Religionen. Also Karma, weiß nicht, ob euch das so sagt. Karma ist, finde ich, ganz interessant. Karma sagt, es gibt ja so einen Kreislauf, dass man wiedergeboren wird. Ja, also so wie du lebst, hat Auswirkungen darauf, wie du dann später wiedergeboren wirst. Und wenn du gut gelebt hast, dann hast du Glück und es geht besser für dich weiter. Wenn du nicht so gut gelebt hast, kann es sein, dass das Leben eher weiter bergab geht. Und das heißt aber in Bezug auf Leid, es kann niemand sagen, ich verdiene dieses Leid, was ich gerade durchmache, nicht. Warum? Weil es daran liegt, wie du in deinem früheren Leben gelebt hast. Ja? Also weil du so gelebt hast, deswegen geht es dir jetzt so. Ja? Also das ist verdient, du verdienst es so. Und dann gibt es noch die Philosophen, die sogenannten Stoiker, die sagen, also wenn Leid auf dich zukommt, dann seufze nicht. Dann klage nicht, sondern ertragt es. Ertragt es einfach, du musst da durchstehen, lass es nicht an dich ran. Ja, man sagt ja auch so, jemand erträgt etwas ganz stoisch. Da sagt man sozusagen, man steht so ein bisschen drüber. Wenn du genug darüber nachdenkst mit deinem Verstand, dass das Leben so ist, dann wirst du dich daran anpassen. Und die große Tugend hier lautet sozusagen Selbstkontrolle. Vielleicht klingt es so ein bisschen hochtrabend, was hier früher die Leute gedacht haben, aber ich hatte gedacht, diese Gedanken erlebe ich in Gesprächen doch häufiger auch. Wie ist das mit Leid? Ja, Leid ist doch nur eine Illusion. Ja? Der Indianer kennt keinen Schmerz, das ist alles gar nicht so schlimm. Oder Leid, ja, das verdienen wir selber. Ja? Du bist selbst schuld, dass du da hingekommen bist. Vielleicht nicht wegen deinem früheren Leben, aber vielleicht wegen dem, was du gemacht hast. Oder ja, Leid dürfen wir gar nicht erst so stark an uns ranlassen. Ja, also es ganz weit von uns wegstellen, wegschieben, stark sein. Und dann kommt das Christentum mit seiner Position dem gegenüber und hat, glaube ich, in Bezug auf diese Ansätze einen ganz eigenen Weg. Nämlich, dass der christliche Glaube sagen würde, Leid ist nicht nur eine Illusion, sondern Leid ist tatsächlich Leid. Und wir dürfen das auch Leid nennen. Es ist unmenschlich zu sagen, Leid gibt es überhaupt nicht. Und jeder, der sein Leben anschaut, würde sagen, ja, es gibt es tatsächlich. Und zu den Karma-Religionen würde der christliche Glaube sagen, Leid ist manchmal auch einfach ungerecht. Leid ist ungerecht. Das, was ich manchmal durchmachen muss, weiß ich nicht, warum ich das durchmache. Und gegenüber den Philosophen, dass sie sagen, du musst stark sein, würde der christliche Glaube sagen, du darfst es an dich ranlassen. Du darfst klagen. Du darfst trauern. Und das ist richtig so. Und die Christen kamen mit dieser besonderen Sichtweise in Bezug auf, wie sie über die Welt nachgedacht haben und auf Leid, dass Leid real ist, weil diese Schöpfung seufzt. Ja, es sollte nicht so sein, dass Leid ungerecht ist. Warum? Weil diese Welt eben aus den Fugen geraten ist und dass wir tatsächlich richtig trauern und klagen können darüber, was uns geschieht und dass wir es nicht einfach nur wegschlucken. Und das hat den Leuten damals unglaublich geholfen. Und was war es, was ihnen da so geholfen hat? Also welche Dinge aus diesem Glauben waren es, die ihnen Kraft geschöpft haben? Und das ist der zweite Gedanke, die einzigartigen Ressourcen im Leid. Und ich würde mit euch gerne dazu ein paar Sachen mal anschauen. Und zwar guckt mal mit mir in diesen Vers 16. Dort steht am Anfang unseres Textes, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ich weiß, das klingt so ein bisschen kompliziert und vielleicht jemand, der jetzt hier sitzt und kennt sich jetzt in der Bibel nicht so aus, denkt so, was ist das? Das ist eine komische Formulierung. Aber was das bedeutet ist, wenn jemand Christ wird, dann heißt das so viel wie, dann wird man adoptiert als Kind Gottes. Ja, du wirst dann sozusagen zu einer Familie, zu Gott hinzugefügt und es entsteht eine persönliche Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und eine Ressource, die wir in diesem Vers entdecken, ist, dass Gott ein Vater ist und wir erleben können, dass er ein Vater ist. Warum ist das eine Ressource im Leid? Was zeichnet einen Vater aus oder was zeichnet einen guten Vater aus? Vielleicht habt ihr Väter oder Eltern, wo ihr sagt, das war nicht das Allerbeste, was mir passiert ist. Aber ich glaube, wenn wir zumindest ein Idealbild malen würden, dann ist ein Vater, ein guter Vater, jemand, der sagt, ich liebe meine Kinder und ich liebe sie bedingungslos und ich liebe sie dann, wenn sie es am meisten brauchen und ich wäre sogar bereit, alles für sie zu geben, um sie zu schützen, um ihnen zu helfen, um sie zu retten. Ich glaube, das zeichnet einen guten Vater aus. Und ich glaube, dass wir auch als Christen, die wir vielleicht hier sitzen und sagen, ja, ich glaube das, oft gar nicht Gott als Vater wahrnehmen, sondern oft, glaube ich, ist Gott für uns eher wie eine Art Boss oder wie eine Art Vorgesetzter oder ein Chef. Und ich glaube, auch Leute, die keine Christen sind, haben oft ein Bild von Gott eher als eine Art Chef, nämlich der bestimmte Regeln gibt und dann sagt, daran hat man sich zu halten. Und vielleicht glaubst du manchmal auch, dass Gott eher so wie jemand ist, der so die Regeln eben vorgibt und dann hält man sich daran. Und ich glaube, dann wird Gott nicht zum Trost. Warum? Wenn wir sagen, Gott ist nur ein Chef, dann würde das ja heißen, so er gibt mir bestimmte Abmachungen, an die ich mich halte und er hat sich dann aber auch an bestimmte Abmachungen zu halten. Und wenn wir dann auf einmal etwas erleben, etwas, was schlimm ist in unserem Leben, dann sagen wir, Gott, du hast deine Vereinbarung nicht eingehalten. Ja? Also ich habe meinen Teil gemacht, ich habe versucht, gut zu leben. Wo hast du deinen Teil gemacht? Ja? Wo ist mein Gehalt? Das verdiene ich nicht. Ja? Und wir werden sauer auf Gott, wenn wir Gott als eine Art Chef sehen. Was wäre, wenn ich wirklich tief in mir drin glauben würde, dass Gott ein guter Vater ist, der es wirklich gut mit mir meint? Ein guter Vater hört sein Kind und er würde losrennen, wenn dieses Kind schreit, wenn es Hilfe braucht, wenn es weint. Und was wäre, wenn Gott tatsächlich auch so ist? Ich glaube, wenn wir Gott als jemanden verstehen würden, der tatsächlich ein liebender Vater ist, ich glaube, dann hat das Auswirkungen darauf, wie wir mit Leid umgehen können. Dann ist das eine Ressource. Wie ist es mit Eltern oder Vätern auch? Ich glaube, viele Sachen, die Eltern tun, es sind hier auch so ein paar kleinere Kinder dabei, viele Kinder werden wahrscheinlich oft nicht nachvollziehen können, warum Eltern oder Väter bestimmte Sachen sagen. Ja, wieso muss ich jetzt anhalten, bevor ich über die Straße drüber gehe und schauen, ob da was kommt? Warum? Ja, aus Elternsicht ganz klar, es könnte eine Straßenbahn, ein Auto oder sonst was kommen und das Kind umfahren. Und das Kind denkt, was für eine dumme Regel. Und ich glaube, es gibt ganz oft Dinge, die Kinder nicht verstehen und Eltern sagen sie, weil sie es gut meinen. Und was wäre, wenn Gott so ähnlich ist? Was wäre es, wenn es manche Situationen in unserem Leben gibt, wo wir sagen, ich verstehe das nicht? Wieso erfahre ich das gerade? Aber wenn Gott tatsächlich Gott ist, dann sollte ich doch auch davon ausgehen, dass es vielleicht Dinge gibt, die ich nicht verstehe. Aber wenn er gleichzeitig immer noch mein Vater ist, dann kann ich davon ausgehen, dass er es trotzdem gut mit mir meint. Warum? Weil er alles geben würde für sein Kind. Ich verstehe nicht alles, aber er ist trotzdem da. Und ich glaube, dann können wir zu diesem Gott gehen und sagen, ich verstehe gerade nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, warum ich dieses Leid durchmachen muss. Ich weiß nicht, warum ich diese Diagnose bekommen habe. Ich weiß nicht, warum Dinge in meinem Leben geschehen, die mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber ich möchte gerne mehr entdecken, dass du tatsächlich ein Vater bist. Jemand, der es gut meint. Zeig mir diese Vaterliebe. Ich glaube, das ist eine Ressource, die wir hier entdecken können. Die zweite Ressource, die hier in diesem Text steht, ist ein Vers, der relativ bekannt ist, glaube ich, in christlichen Kreisen, nämlich, dass wir Gottes Möglichkeiten sehen. Dieser Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ein, zwei Gedanken dazu, zu diesem Vers. Zum einen steht hier in diesem Vers, alle Dinge können zum Besten dienen. Das heißt, alle Dinge können auch uns Menschen widerfahren. Ich glaube, wenn uns manchmal Leid widerfährt, sind wir zum Teil auch darüber wütend oder sauer oder traurig, weil wir sagen, warum passiert ausgerechnet mir so etwas? Also wir sind ein bisschen schockiert darüber, weil wir sagen, einige Dinge, die können uns passieren. Und vielleicht auch aus christlicher Sicht, dass man sagt, Mensch, ich bin doch ein guter Christ, wieso passieren mir bestimmte Dinge? Und dieser Text sagt, ja, selbst wenn du Christ bist, alle Dinge können dir passieren. Selbst Jesus sind die schlimmsten Sachen widerfahren. Ein zweites, was hier drin steckt, Dinge werden nicht einfach so zum Guten. Ja? Also wir denken oft, das Normale ist, wenn das Leben gut funktioniert. Und der Text zeigt aber, Gott macht Dinge zum Guten. Das Normale ist, dass Sachen zusammenfallen. Ja? Also der zweite Satz, Hauptsatz der Thermodynamik, ja, alles zerfällt, alles strebt dem Chaos entgegen, alles verfällt. Also hier, schaut euch meinen Bauch an. Ja, ich muss gar nichts tun und da entsteht etwas. Oder vielleicht ist auch der eine oder andere hier und hat sich ein bisschen Make-up drauf gemacht. Warum? Um zu kaschieren, dass du zerfällst. Ja? Deswegen machen wir Make-up drauf. Ja, als Baby hat man diese Sorgen nicht. Und gehen wir mal 20 Jahre weiter, dann werden wir sehen, es stimmt anscheinend tatsächlich, ja, also wir verfallen, ja, es ist hart, aber es ist anscheinend so, Zerfall ist das Normale. Und das Gute, was wir haben, ist ein Geschenk, würde dieser Text sagen, es ist nicht das Normale. Also wenn wir heute Morgen gesund sind, dann ist das etwas, was Gott gemacht hat. Noch etwas, was in diesem Text, glaube ich, drinsteht, da steht nicht, dass Gott aus schlechten Sachen gute Sachen macht, also dass er sie verwandelt und jetzt sagt, es ist gar nicht schlecht gewesen, sondern eigentlich war das richtig gut. Sondern wir sehen in der Bibel, Tod, Krankheit, Verletzungen, die wir durch andere Menschen erfahren haben, sind schlecht. Und wir sehen das zum Beispiel auch in der Geschichte aus dem Leben von Jesus, als er zu einem seiner besten Freunde gerufen wird. Und er liegt im Sterben und er bekommt dann die Nachricht, dass er stirbt. Und in dieser Geschichte wird dann weiter berichtet, dass Jesus ihn von den Toten auferwecken wird. Und man könnte doch eigentlich erwarten, dass Jesus jetzt dahin geht und sagt, ha, ich werde jetzt gleich dahin gehen und mache jetzt was richtig Cooles. Und ich bin total relaxed und gelassen und ich zeige jetzt mal den Leuten, was wirklich los ist. Und was macht Jesus? Als er dahin geht, Er weint. Und er ist traurig darüber, weil er sagt, Tod ist was Schlechtes. Tod ist überhaupt nichts Gutes. Krankheit ist überhaupt nichts Gutes. Und das ist ein totaler Realismus, den Jesus hier hat. Jesus hasst Leid. Jesus hasst Tod. Jesus hasst Krankheit. Und deshalb nicht alle Dinge, die mir passieren, sind gut und ich muss sie auch nicht gut reden. Und ich kann sagen, und ich kann das auch Gott sagen, Sachen, die passieren, die mir passieren, die sind schlimm und ich darf sie Gott hinwerfen und sagen, ich leide darunter. Und Gott hält es aus. Wenn wir in den Psalmen sehen, dass die meisten davon sind Lieder, die zutiefst eine Trauer ausdrücken und das Gott einfach so hinhauen. Und ein Tipp, den ich gerne Leuten mit auf den Weg geben würde, die auch mit Menschen unterwegs sind, die leiden. Ich muss dem anderen nicht das gute Ergebnis aufzeigen, dass der Krebs vielleicht schon für irgendwas gut ist. Vielleicht, dass ich jetzt mehr und intensiver Zeit habe mit der Familie. Das mag vielleicht sein, aber das ist, glaube ich, in der Situation, wo wir mit Menschen unterwegs sind, die wir begleiten, nicht unbedingt hilfreich. Ja, sondern einfach da zu sein und das mitzutragen. Und gleichzeitig steckt aber in diesem Text oder in diesem Vers ein einzigartiges Versprechen drin, dass Gott all die Dinge, die uns passieren, irgendwie benutzt und sie zum Besten dienen lässt, so heißt es hier, oder zusammenwirkt. Das ist wie beim Weben oder beim Nähen, da wird etwas zusammengewoben und auf einmal ergibt sich am Ende etwas, wo wir sagen, wow, wie konnte aus so einem Mist sowas Gutes werden? Glaubt ihr, dass Gott so weise ist? Ich glaube, dann könnt ihr ruhig schlafen. Und ich glaube, der Grund, warum wir oft nicht so gut schlafen können, ist, weil wir denken, Gott hat es nicht im Griff. Aber Gottes Möglichkeiten sind viel größer. Das ist die zweite Ressource. Und die dritte Ressource, auf die ich kurz eingehen möchte, ist den Blick nach vorne richten. In Vers 18, könnt ihr nochmal reinschauen, dort steht eine dritte Ressource. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Paulus sagt hier wird etwas nicht ins Gewicht fallen. Also was er macht, ist eine Rechnung. Er sagt, das, was ich hier durchleide, das, was ich Schlimmes erlebe, ist im Vergleich zu etwas, was ich noch empfangen werde, viel, viel, viel kleiner. Dieses Leben ist nicht alles. Das Beste kommt erst noch. Und das ist, was im christlichen Glauben auch drinsteckt. Gott wendet schlechte Dinge zum Guten. Und er hat alles unter Kontrolle. Er ist ein liebender Vater. Und das Beste kommt noch. Und ich weiß, dass das für manche vielleicht auch so ein bisschen nach Vertröstung klingt. Und natürlich kann man sagen, ja, mein Sinn, mein Lebensglück ist nur im Hier und Jetzt verankert. Ich brauche das nicht. Und gleichzeitig würde ich sagen, sagen wir damit nicht, dass wir letztlich nicht darüber nachdenken wollen, dass die Sachen, die uns eigentlich am wichtigsten sind, nicht übrig bleiben werden. Also wir denken nicht darüber nach. Wir verdrängen das eigentlich und sagen, das, was uns eigentlich das Wichtigste im Leben ist, das werden wir nicht festhalten können. Und damit packen wir, glaube ich, auch ziemlich viel in das Leben hinein, dass wir sagen, dieses Leben muss irgendwie alles bringen. Und jede andere Religion würde sagen, es gibt auch ein Leben danach. Und Paulus sagt, Christen können ruhig werden, wenn sie mehr darüber nachdenken. Wenn Leid kommt, dann denke über diese kommende Freude nach, die du schmecken kannst. Und wisst ihr, darüber kann man sehr theoretisch auch nachdenken. Aber ich würde sagen, diese drei Punkte haben mir persönlich sehr geholfen, als ich vor knapp 4 Jahren mein Bruder, der 6 Jahre älter war als ich, bei einem tödlichen Unfall leider verloren habe. Ja? Und ich habe mir viele Fragen gestellt. So, warum passiert so etwas? Und ich würde sagen, ich kann vieles auch nicht verstehen. Ja? Wie kommt Gott auf die Idee, dass er einen Familienvater von 3 Kindern im besten Alter von 32 Jahren aus dem Leben holt? Und dann darüber nachzudenken, wenn Gott tatsächlich ein tröstender Vater ist, dann wird es Dinge geben, die verstehe ich nicht. Und das verstehe ich nicht. Und trotzdem will er mir zeigen, dass er da ist und dass er mich liebt und dass er uns liebt. Und dann auch zu sehen, dass Gott viel größere Möglichkeiten hat. Und ich würde sagen, das, was da passiert ist, ich weiß nicht, ob das einen großen Sinn hat. Und ich werde Gott auch mal fragen, ob das einen Sinn hat. Aber dann zu sehen, wie meine Schwägerin davon erzählt, dass sie gut mit dem Leben zurechtkommen und dass sie so viel Hilfe erfahren haben, was sie vorher nie gedacht hätten. Wo ich darüber staune und denke, wow, anscheinend hat Gott diese Möglichkeiten. Und wisst ihr, was mich begeistert, wo ich mich wirklich drüber freue, ist, dass ich meinen Bruder irgendwann wiedersehen werde. Und dass das nicht alles ist, was in dieser Welt ist. Und ich auch nicht alles in diese Welt hineinpacken muss. Und ich glaube, das sind Ressourcen, die wir im christlichen Glauben entdecken können. Und trotzdem bleibt immer wieder diese Frage, wo war dann oder wo ist dann Gott eigentlich in all dem Leid? Und dazu möchte ich zum Schluss mit euch nochmal Vers 17 anschauen. Dort steht, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Christen glauben, dass es eine Einheit gibt zwischen dem Leiden von Jesus und dem Leiden, was wir als Menschen durchmachen. Nämlich, dass wir mit ihm leiden. Und ich glaube, das ist die absolut einmalige Geschichte dieser Welt. Dass da nicht ein Gott ist, und das ist, was Christen glauben, dass da nicht ein Gott ist, der irgendwo da oben sitzt auf seiner Wolke und herunterschaut und denkt so, ach, mal schauen, wie die Menschen so mit dem Leben irgendwie klarkommen. Sondern der sagt, ich begebe mich in diese Welt hinein und ich lebe dieses Leben, was Menschen genauso durchmachen müssen. Und ich werde Dinge durchleben und durchleiden, die vielleicht noch schlimmer sind als das, was Menschen jemals erleben können. Ja? Der in Jesus Christus Mensch wird und selbst leidet. Und der weiß, wie es sich anfühlt, sein Kind zu verlieren, weil er seinen eigenen Sohn hergegeben hat. Der weiß, was Schmerzen sind. Der weiß, was es heißt, zu leiden. Der weiß, was es heißt, einsam und verlassen zu sein. Der weiß, was es heißt, zu sterben. Gott selbst kommt in dieses Seufzen dieser Welt hinein und durchlebt das alles. Wie kann uns das helfen, wenn wir vielleicht auch aktuell gerade durch Leid gehen? Ich weiß nicht, warum du vielleicht manche Dinge durchmachst. Ich weiß nicht, warum du manches in deiner Vergangenheit durchmachen musstest, wo du im Nachhinein sagst, wo war Gott da? Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Aber ich kann dir sagen, warum er es auf jeden Fall nicht gemacht hat. Es kann nicht sein, dass er dich nicht liebt. Es kann nicht sein, dass er dir egal ist. Sonst hätte er sich nicht extra auf den Weg gemacht in diese Welt, um genau das Gleiche zu durchleben, was wir durchlebt haben. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Anne Voskamp, was ihr auch in eurem Programmheft abgedruckt habt. Und sie erzählt in ihrem Buch die Geschichte von dem Versuch, zu verstehen, warum ihre damals 2-jährige Schwester von einem Lastwagen überrollt wurde. Und sie versucht auch diese Fragen irgendwie zu beantworten. Wo war eigentlich da Gott? Und meint er es wirklich gut mit uns? Ist er ein Gott der Liebe? Und sie schreibt, und ich lese das mal vor, Gott gab uns Jesus. Wenn Gott uns seinen eigenen Sohn nicht vorenthalten hat, wird er uns dann irgendetwas vorenthalten, das wir brauchen? Wenn Vertrauen verdient werden will, hat Gott dann nicht unser Vertrauen ohne Wenn und Aber verdient mit seinen offenen Wunden, mit den Dornen, die sich in seinem Kopf gruben und mit deinem Namen auf seinen aufgesprungenen Lippen? Wird er uns dann nicht voller Güte all das schenken, was in seinen Augen richtig und das Beste für uns ist? Er hat uns ja schon das Geschenk gegeben, das alles Verstehen übersteigt. Wisst ihr, wir alle leiden oder werden durch Dinge durchgehen, wo wir uns fragen, wo ist eigentlich Gott da? Und wir müssen das auch nicht gutreden oder wegwischen und sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm. Aber ich glaube, wir können entdecken, dass Gott ein guter Vater ist, der es gut mit uns meint und der uns wirklich unbeschreiblich liebt. Und wir können auf Gottes Möglichkeiten sehen, dass er auch aus diesen Dingen etwas machen kann, wo wir vielleicht irgendwann sagen werden, wow, was hat Gott eigentlich daraus gemacht? Und warum können wir das? Weil Gott sich selbst in diese Welt hineingestürzt hat. Er war sogar bereit, für uns zu sterben. Wenn Vertrauen verdient werden will, ich glaube, dann hat Gott unser Vertrauen verdient, weil er sich selbst mitten hineingegeben hat. Er ist für dich. Und er ist für mich. Ich möchte beten. Lieber Gott, danke, dass du so ein Vater bist, der es wirklich gut mit uns meint. Und wir werden viele Sachen in unserem Leben nicht verstehen, die wir durchmachen müssen. Und wir fragen uns manchmal, was war der Grund davon, dass wir so etwas durchleiden mussten. Und eines dürfen wir wissen, es liegt nicht daran, dass du uns vergessen hättest oder dass wir dir egal werden. Sonst hättest du nicht das Gleiche durchgemacht und hättest nicht mit uns gemeinsam gelitten. Und ich möchte dich bitten, dass wir das immer mehr entdecken können und dass wir das genießen und uns darüber freuen, dass du so ein Gott bist, der in unser Leid hineinkommt und der uns trägt. Und der für uns ist und der uns irgendwann dahin bringen wird in eine neue Herrlichkeit, so wie wir es in diesem Bibeltext lesen, in eine neue Welt, weil diese Welt nicht alles ist. Danke dafür. Amen.